ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Schon ab dem 35. Lebensjahr nimmt die Knochendichte ab. Es baut sich im Alter mehr Knochen ab als auf. Und was hilft, den Knochenabbau zu stoppen? Darum geht es heute Vormittag bei uns mit Professor Henning Kunter. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Alterstraumatologie des Evangelischen Krankenhauses in Köln-Kalk. Langer Titel. Sie haben vermutlich keine Angst um Ihre Knochendichte, oder?
Natürlich berücksichtige ich die Dinge. Selber, als ich auf diese Sendung gewartet habe, habe ich natürlich auch in der Sonne gesessen und meine Vitamin-D-Produktion optimiert. Aber generell gibt es natürlich viele Dinge, die man dagegen tun kann. Auch ich bin 50 Jahre alt. In meinem Alter ist es möglich, den Lebensstil so anzupassen, dass man, glaube ich, relativ zuversichtlich in die Zukunft gucken kann. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, ein Mann zu sein. Als Frau würde mir das aber ähnlich gehen. Und ich glaube, es gibt viele Optionen, Lebensstil dementsprechend anzupassen, dass man auch in einem hohen Alter noch ausreichend Mobilität haben kann.
Da Sie die Geschlechter gerade ansprechen, macht es einen Unterschied, ob Mann, ob Frau?
Absolut. Also wir sind uns darüber im Klaren, dass die Osteoporose, also der Knochenrückgang, der übermäßige Abbau, ein Prozess ist, der über die Hormonregulation im Körper, gerade über weibliche Sexualhormone, gesteuert wird. Und die Anzahl der Menschen, die Osteoporose erleiden, ist überproportional höher bei den Frauen. Und die Frauen haben dadurch ein immens erhöhtes Risiko, Brüche zu erleiden. Und ganz praktisch, wenn Sie bei uns auf die Station gucken, da freuen wir uns über jeden Mann, den wir sehen, weil es eine überwiegende Vielzahl von Frauen gibt, die von jetzt auf gleich, und das ist ja das Fatale an der Erkrankung, einen Bruch erleiden. Es ist ein banaler Sturz, es ist eine banale Bewegung und die führt dann zu einem Knochenbruch.
Und dann wieder auf die Beine zu kommen, ist häufig ganz schwierig. Woran liegt das denn? Zu wenig Kalzium in den Knochen oder was ist die Ursache?
Ja, es ist gar nicht so dieses eine, was es auslöst, sondern es sind viele Punkte, die das Ganze sehr, sehr kompliziert machen. Es ist ein Zusammenspiel zwischen dem gesamten Bewegungsapparat. Also wir haben Zug- und Druckkräfte auf den Knochen generell mechanisch, die den Knochen positiv beeinflussen. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil es sonst, ja, würde man ja sagen, der Knochen ist brüchig, um Gottes Willen beweg dich nicht. Nein, das ist genau das Falsche. Wir müssen diese Zug- und Druckkräfte auf den Knochen ausüben, auch wenn er schon brüchig ist. Und deswegen ist es nicht nur der eine Baustein, der fehlt, sondern es ist ein Zusammenspiel aus Ernährung, Bewegung, insgesamter Lifestyle, wenn man das so sagen möchte, der dazu führt, dass der Knochen stabil bleibt oder auch wieder stabil werden kann. Dann aber natürlich häufig mit Medikamenten zusammen.
Wieder stabil werden kann, sprechen Sie gerade an. Also das heißt, wenn ein Knochen brüchig war, den kann ich aber auch wieder so pimpen, dass er in Ordnung ist?
Ja, also es gibt Gott sei Dank auch jetzt in unseren neuen Leitlinien ein ganz klares Votum für eine frühe, wesentlich früher als früher noch angenommen in unserer Wissenschaft. Es gibt eine Notwendigkeit, den Knochen zu dopen, sage ich immer. Und es ist dann nicht mehr ein Medikament, was den Knochenabbau, wir haben ja gerade gesagt, der Knochenabbau ist mehr als der Knochenaufbau. Ja. Und es gibt dann Medikamente, die nicht diesen Abbau hemmen, sondern die den Aufbau fördern.
Das ist ja schon mal gut zu hören, denn ab 35, haben wir gehört, geht es nämlich schon los. Wie lässt sich denn eigentlich die Knochendichte rausfinden? Wie kriege ich das raus?
Also wir haben das Verfahren bewusst Knochendichte genannt. Das muss man nochmal differenzieren und nicht Knochenqualitätsmessung, weil über die Dichte können wir gewisse Rückschlüsse zur Stabilität ziehen. Aber wir wissen nicht, ob der vielleicht stabil, also der dichte Knochen, der vielleicht ganz viele Verstrebungen im Inneren noch hat, vielleicht trotzdem brüchig ist, weil diese Verstrebungen brüchig sind. Und deswegen ist diese Knochendichte nur ein Bestandteil der Diagnosestellung. Und das machen wir so, das müssen Sie sich so vorstellen, als wenn Sie einen Schwamm nehmen und mit einer Taschenlampe durchleuchten und Sie gucken, was dahinter für ein Schatten ankommt. Mhm. Und wenn dann viel Licht ankommt, dann wird der wahrscheinlich sehr porös sein, der Schwamm. Und wenn da wenig Licht ankommt, dann wissen wir, oh toll, da ist eine hohe Knochendichte. Und die ist für uns in der Findung der Therapie oder auch erstmal in Findung der Diagnose ganz wichtig. Aber eine hohe Knochendichte bedeutet nicht, oh, ich kann mir den Knochen nicht brechen. Das ist ganz wichtig herauszustellen.
Professor Henning Kunter ist bei uns und trinkt gerade heißes Ingwerwasser. Da sagt man ja eh nichts Schlechtes drüber. Über Kaffee lästert man schon mal so ein bisschen. Ich glaube, Sie bringen aber gute Nachrichten für Kaffeetrinker.
Natürlich, mit, das liegt daran, dass ich selber auch gerne Kaffee trinke. Und deswegen lese ich natürlich nur Studien, die meine eigene Meinung, meine eigene Erwartungshaltung unterstützen. Nein, Spaß beiseite, da sind wir uns eigentlich sehr, sehr einig, dass mäßiger Konsum von Kaffee eigentlich kein Problem darstellt. Und wir sind auch in den neuen Leitlinien, die 2023 wirklich sehr akribisch und wissenschaftlich im deutschsprachigen Raum veröffentlicht worden sind, sind wir uns einig, dass es viele Noxen gibt, also Noxen viele sind? Giftstoffe, die den Knochen negativ beeinflussen. Aber beim Kaffee ist es so, dass wir sagen, dass es eine gewisse Maximalzahl gibt. Die hat natürlich keiner so auf den Milliliter festgelegt, aber wir haben so zwischen 3 und 5 Tassen pro Tag festgelegt. Da kommt ja wahrscheinlich eine große Anzahl von Menschen ganz gut mit zurecht. Und das macht nichts Negatives mit dem Knochen.
Dann klären Sie uns mal über die Noxen auf. Also ja, was ist schlecht?
Also was immer schlecht ist, ist eine wenig ausgeprägte Vielfalt in der Ernährung. Das kann man generell sagen. Was immer schlecht ist, wenn man Convenience oder schon bereits zubereitetes Essen zu sich nimmt, weil die bereits zubereiteten Speisen und Getränke enthalten entweder sehr viel Zucker, was aus vielerlei Hinsicht schlecht für die Gesundheit ist, erhalten im anderen Zug auch sehr viel Salz und haben unter anderem Konservierungsstoffe noch enthalten, die sich sowohl als auch negativ auf den Knochen auswirken können. Und man nimmt dann was vermeintlich Gutes zu sich, also zum Beispiel einen Blumenkohl oder Brokkoli, und am Ende des Tages hat man gar nichts Gutes getan, weil er mit Konservierungsstoffen durchsetzt ist. Also im Zweifel frisch und im Zweifel eher selber zubereitet, logischerweise, und im Zweifel eher mit einer hohen Varianz.
Wir manchen haben es ja gerne einfach. Wenn man jetzt sagen würde, ich habe rausgehört, Zucker ist nicht gut, Salz ist nicht gut. Ich lasse die zwei Sachen einfach komplett weg in meiner Ernährung. Ist das schon mal eine gute Basis?
Nein, das ist ja auch nicht gut, weil wir brauchen natürlich diese wichtigen Bausteine für andere Dinge. Und wir brauchen natürlich Salze für viele, viele Prozesse in unserem Stoffwechsel.
Wobei die ja überall versteckt drin sind. Genau. Esse ich eine Scheibe Käse, habe ich schon Salz.
Genau, zum Beispiel, wenn Sie eine Salami essen, dann haben Sie ja schon einen halben Salzbeutel gegessen. Also nein, man muss es natürlich gucken, wo sie versteckt sind. Aber das Salzen an sich ist jetzt vielleicht aus kardiologischer, also aus herzgesunder Sicht ein Problem, weil es zu leichten Blutdrucksteigungen führen kann in hohem Konsum. Aber für den Knochen brauchen wir auch gewisse Salzbestandteile, damit er aufgebaut werden kann. Nur im Übermaß, da sollte man vorsichtig sein.
Es kommen nämlich schon viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern zum Thema Osteoporose. Und Volker aus Weinsberg will nämlich wissen, zum Thema Ernährung, hatten Sie gerade gesagt, möglichst frisch. Was halten Sie denn von Tiefkühlgemüse?
Die Zubereitung des Tiefkühlgemüses ist ja quasi frisch. Also das wird ja unmittelbar nach der Ernte eingefroren, sodass der Vitamingehalt beispielsweise genau identisch zu denen ist, die Sie frisch nehmen. Also das ist überhaupt kein Problem. Und die Bestandteile werden durch den Einfrierprozess nur gering beeinflusst. Also besser selbst zubereitet, tiefkühl, als irgendetwas schon vorzubereitetes.
Dann aus Oberkochen schreibt uns Michaela Steckbauer. Ich hatte mit 38 bei meiner Frauenärztin eine Messung der Knochendichte. Und damals sagte man mir, das sei alles super und keine Osteoporose zu erkennen. Jetzt bin ich 58. Sollte ich das nochmal überprüfen lassen?
Generell stellen sich da zwei Fragen. Warum ist diese Messung mit 38 Jahren durchgeführt worden? Gab es, wenn es da einen Anlass zu gab? Also zum Beispiel ist ja eine frühe Menopause, also frühe Wechseljahre, ein hohes Risiko für Frauen an Osteoporose zu erkranken. Und wenn es mit 38 dann schon dazu kam, ist das Risiko dementsprechend erhöht. Und auf jeden Fall sollte man dann mit 58 nochmal 20 Jahre immerhin später eine solche Messung wiederholen. Aber wir empfehlen generell, Frauen ab 50 eine knochendichte Messung machen zu lassen, weil das ja häufig mit den Wechseljahren einhergeht und wir dann auch einen Ausgangswert haben. Und wir wissen, in welchem Verlauf, in welchem stadienhaften Verlauf die Erkrankung dann voranschreitet. Also deswegen generell ab 50 sollte man eine Messung machen.
Lässt sich da so sagen, gibt es da so Werte, so plus eins, minus eins, ab wann man sich Sorgen machen sollte?
Ja, das ist ja, weil es ja häufig Orthopäden sind, die das beurteilen müssen. Wir sind ja schlichte Menschen. Deswegen hat man das für uns auch noch freundlicherweise farbskaliert. Also es gibt einen roten, einen gelben, einen grünen Bereich in dieser Knochendichte-Messung. Und es geht immer darum, dass wir dabei die Knochendichte mit der gesunden Normalpopulation vergleichen. Also wir nehmen einen Wert an, der ist für das Lebensalter normal. Und wenn man dann eine 2,5-fache Abweichung darüber liegt, hat man einen besonders starken Knochen. Oder in der Mehrzahl ist es ja nun nicht so, sondern man hat dann im Bereich von 2,5 einen besonders schwachen Knochen. Und dieser minus 2,5 Wert, das ist so der Wert, wo bei uns die Alarmglocken angehen und dann spricht man nicht mehr von einer sogenannten Osteopenie, also nicht mehr von einer nur geringen Knochenschwäche, sondern dann hat man eine manifeste Osteoporose.
Was ist denn dann angesagt bei so einem Wert? Was tun?
Wenn der Wert so hoch ist, dann triggert er das Frakturrisiko. Die Therapie basiert in den neuen Leitlinien, Gott sei Dank, nur auf dem Frakturrisiko, also wie hoch ist Ihr 3-Jahres-Risiko, einen Bruch zu erleiden. Und da spielt die Knochendichte eine wesentliche Rolle, aber auch viele andere Faktoren, Rauchen, Geschlecht, irgendwelche Begleiterkrankungen, werden erhoben. Und all das zusammen ergibt das Frakturrisiko. Und aus diesem Frakturrisiko ergibt sich dann die Therapie.
Jetzt haben Sie noch nicht verraten, was Sie dann verschreiben.
Wenn wir das Risiko deutlich erhöht haben, also über 10% immer im Vergleich zur Normalbevölkerung, dann kommt es zu diesem Knochendoping. Also dann verschreiben wir sowohl Männern als auch Frauen ein Medikament, was den Knochenstoffwechsel anregt. Und in dem Bereich darunter ist es häufig möglich, also wenn wir unter 10% liegen, ist es häufig möglich, ein Medikament aufzuschreiben, was den vermehrten Knochenabbau, weil wir haben ja ein gestörtes Gleichgewicht zwischen Auf- und Abbau. Und dieser vermehrte Knochenabbau soll dann gehemmt werden, also wieder an die Norm angepasst werden, sodass der gleichlaufende Stoffwechsel zwischen Auf- und Abbau wiederhergestellt ist.
Jetzt geht's ins Workout mit Professor Henning Kunter und der Vorbeugung in Sachen Osteoporose. Was ist denn da angesagt? Ausdauer, Kraft oder beides?
Ja, wir wünschen uns natürlich, dass es dieses One-Size-Fits-All gibt, ne? Dass wir Ihnen jetzt sagen können, ach Mensch, klasse, wir machen es immer so und das ist leider sehr lästig und eine sehr traurige Nachricht. Es gibt es nicht. Wir müssen beim menschlichen Körper so viele andere Dinge mit berücksichtigen. So wie wir alle unterschiedlich aussehen, so muss man leider auch den Körper von innen verstehen. Es gibt ganz viele Faktoren, die das perfekte Training für das Individuum bestimmen. Und generell kann man vielleicht sagen, dass es gut ist für den Knochen, etwas mehr zu tun, als man denkt. Also immer sollte man etwas Überschwelliges, wie wir es nennen, Training machen. Also die Muskulatur so weit beanspruchen, dass man ein bisschen Muskelkater hat. Man sollte versuchen, die Kraft des Körpers, das Gewicht des Körpers auf eine Extremität zu bringen, damit der Druck auf den Knochen besonders hoch ist. Aber wenn Sie natürlich eine Knieprothese haben oder eine Hüftprothese, dann ist es wahrscheinlich nicht so super, wenn Sie dann eine Risikosportart begehen wie Tennis oder so.
Ja. Sie haben ja in Ihrem Buch aktiv gegen Osteoporose so sämtliche Sportarten mal aufgelistet. Gibt es denn so die Sportart, das ist wahrscheinlich auch wieder nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber vielleicht haben Sie was, was Sie so generell empfehlen können?
Es ist generell gut, dass man das Sturzrisiko durch diese Sportart senkt. Und Sturzrisiko verhindert dann Brüche. Und generell sollte man sich vor Augen führen, dass es eine Kombination sein muss aus Krafttraining. Also man muss die Maximalkraft schulen, weil die ist, die im Alter am meisten abnimmt. Sie sehen viele Leute hier wahrscheinlich am Neckar, bei uns am Rhein, mit einem teuren Fahrrad, meist Männer, fahren. Und das kriegt man immer auch im hohen Alter noch hin, weil die Ausdauer Kraft in unserem Körper noch bis ins hohe Lebensalter erhalten bleibt. Aber die Schnellkraft geht verloren. Und deswegen ist es wichtig, Schnellkrafttraining zu machen, weil genau diese Kraft benötigen wir, um Stürze zu verhindern.
Was ist ein Schnellkrafttraining? Haben Sie ein Beispiel?
Ja, man kann das zum einen in einem Fitnessstudio machen. Also man kann Sprung- und Maximalkraftübungen machen, wo Sie also gucken, dass Sie, was Sie maximal schaffen, zum Beispiel mit einer Kurzhantel, zum Beispiel mit einer Langhantel, und Sie orientieren sich an 100%, das ist das, was Sie hoch bekommen, und dann gehen Sie dann auf 70-80% dieses Gewichts runter und machen kurze, intensive Wiederholungen.
Haben Sie da eine gute Übung, die Sie jetzt beschreiben können?
Ja, also das hängt von den Gegebenheiten ab. Und die Gegebenheiten, und das ist das Allerwichtigste, bestimmen das Training. Es bringt nichts, wenn Sie sagen, oh, Tennis wäre jetzt ganz wundervoll für mich, aber der nächste Club oder die Möglichkeit, am Tennissport teilzunehmen, gar nicht stattfinden kann. Es ist wichtig, dass Sie ein Trainingsprogramm haben, was Sie in Ihren Alltag problemlos integrieren können. Und dann sind es Übungen, die Sie mit einem Stuhl durchführen können, wo Sie schnelle Sprünge aus dem Stuhl hoch machen. Es sind Übungen, die Sie mit einem Theraband machen können. Es bedarf gar nicht so dieses unglaublich große Equipment, sondern es gibt viele einfache Übungen, die Sie im Alltag einbinden können. Und ich sage immer meinen Patienten, das ist sowas wie Zähneputzen. Sie müssen das wie Zähneputzen in Ihren Alltag einbinden und beispielsweise morgens eine Viertelstunde früher aufstehen und die Übung machen.
Jetzt hocken wir ja gerade hier beide ganz bequem auf Stühlen. Sie haben gerade Stuhl gesagt. Ja, was wäre denn für eine Übung? Können wir gerade mal was machen?
Um Gottes Willen. Es gibt einen sogenannten Timed Up-and-Go-Test, den wir in der Geriatrie, jetzt sind wir noch knapp vor dem geriatrischen Alter, wir beiden machen. Und es ist ein schnelles Aufstehen und halten und wieder runtergehen. Und halten, wieder runtergehen. Und halten. Sie müssen 90 Grad und den Körper halten.
Okay.
Und so können Sie in Ihrem Alltag absolut problemlos den größten Muskel oder die größten Muskelgruppen Ihres Körpers am Oberschenkel trainieren.
Wie oft müssten wir es machen, damit es was bringt?
Also wir sagen, so Einheiten von 20 Minuten sind das Minimum. Also Sie müssen schon den Knochen und den Muskelstoffwechsel soweit antreiben. Also da gibt es schon eine gewisse Zeit, die Sie investieren müssen. Aber es macht halt die Kontinuität. Und diese Kontinuität sollte in Ihren Überlegungen, was so die Daily Activities angeht, eine Rolle spielen. Also auch, wenn Sie in den 5. Stock laufen müssen, nutzen Sie die Treppe, fahren Sie nicht mit dem Aufzug, laufen Sie runter, das bringt genauso viel. Also immer den unbequemeren Weg nehmen und Ihren Körper mehr belasten.
Es kommen Fragen rein aus Schorndorf zum Beispiel von Helmut und sagt, wie verhält es sich dann mit dem Knochenabbau nach einer Chemotherapie bei Brustkrebs? Ist hier eine besondere Maßnahme angebracht oder hat das keine verstärkte Maßnahme zur Folge? Wie ist es?
Gerade diese Chemotherapeutika haben einen negativen Einfluss, bei allen positiven Einflüssen natürlich berücksichtigt, dass die Medikamente sich negativ auf den Knochenstoffwechsel auswirken. Und dadurch ist eine Brustkrebserkrankung ein immenses Risiko, eine Osteoporose zu erlangen. Und deswegen sollte man auf jeden Fall dafür sorgen, dass das abgeklärt wird und dass es dann auch dementsprechend medikamentös behandelt wird.
Jetzt gibt es ja viele Medikamente, die auch schaden können. Cortison zum Beispiel.
Cortison ist, wie man so schön sagt, unser Endgegner. Also wir haben große Probleme, weil es immer noch viele chronische Erkrankungen gibt, die nur mit Cortison behandelt werden können. Und diese Cortison ist ein Hormon, das wir natürlich im Körper haben, was so eine Art chronischen Stress im Körper vermittelt. Und dieser chronische Stress sorgt beim Knochen dafür, dass der Knochen die wichtigen Mineralien, die er zur Stabilität braucht, freisetzt und dann dadurch der Knochen schwach wird. Und das Unangenehme daran ist bei der, wir nennen sie Cortison-induzierten Osteoporose, dass es ja meist chronische Erkrankungen sind, die nicht heilbar sind.
Ja, das muss man über so einen langen Zeitraum einnehmen.
Dass es quasi eine lebenslängliche Therapie ist, die einen begleitet. Und deswegen sagen unsere Leitlinien auch dort, ist eine eher Übertherapie vonnöten. Also dort agieren wir eher mit Medikamenten, die den Knochen dopen, als die Medikamente, die den Knochenabbau hemmen. Und dieses Cortison ist nach wie vor ein Medikament, was dann über Jahre, Jahrzehnte von den Menschen eingenommen werden muss.
Aus Merzhausen schreibt uns Christa und sagt, ich soll ein Medikament einnehmen, das allerdings den Kiefer angreifen kann. Was soll ich davon halten?
Sämtliche Medikamente, die die Osteoporose günstig beeinflussen, haben unter Umständen negative Einflüsse auf den Kiefer. Es gibt in sehr seltenen Fällen eine immense Schädigung des Kieferknochens. Allen voran aber in Dosierungen, denn diese Osteoporose-Medikamente werden auch bei Knochenmetastasierungen, bei Krebserkrankungen in viel höheren Dosen gegeben. Und dort haben wir diese Kieferveränderungen häufiger beobachtet. Das Problem ist, dass es bei Medikamenten, nehmen wir das Cortison von gerade, immer eine gute und eine schlechte Seite gibt. Und natürlich ist die schlechte Seite diese Kieferproblematik, aber ein Oberschenkelbruch oder ein Bruch der Wirbelsäule ist deutlich dramatischer, sodass unsere Leitlinien sagen, bitte fang mit der Therapie nach einer Verletzung so früh wie möglich an und klär das nicht alles ab. Und im Verlauf kann man sich dann dem Zahnarzt nähern und sich einmal einer Untersuchung unterziehen. Aber es ist nicht zwingend notwendig, sich erst einer zahnmedizinischen Untersuchung zu unterziehen und dann erst mit der Therapie zu beginnen.
Wir haben jetzt gerade über Medikamente gesprochen, die dem Knochen schaden, wie Cortison beispielsweise. Jetzt gibt es ja auch noch andere Medikamente, die vielleicht schädlich sein könnten. Können Sie uns da was aufzählen?
Ja, ein Klassiker ist ja der sogenannte Magenschutz. Und in anderen Ländern ist man mittlerweile soweit, in Österreich zum Beispiel, dass man Initiativen gegründet hat, Schutz vor dem Magenschutz, weil diese Medikamente ja immer mehr Einzug in den Alltag nehmen, soll Schutz gegen Medikamente, Schutz gegen Stress sein. Und in vielen Bereichen ist dieses Medikament oder sind diese Medikamente gar nicht angezeigt. Und die haben leider den entscheidenden Nachteil, dass die Calciumaufnahme, ein wichtiger Stabilitätsbestandteil des Knochens, dadurch gehemmt wird. Und man gar nicht bemerkt, dass man sich zwar normal ernährt und alles für den Knochen tut, aber am Ende man dem Knochen die Chance nimmt, dieses Calcium aufzunehmen, dadurch, dass man dieses Medikament einnimmt.
Früher gab es doch in der Werbung immer diesen Slogan, Milch gut mit Calcium für die Knochen. Ist das so?
Das ist generell immer noch so, ja. Also Milch ist für uns ein ganz wichtiger Calciumspender und Produkte, die aus Milch gemacht werden, sind immer noch die, die uns am meisten Calcium zur Verfügung stellen. Es ist aber auch so, dass man das Mineralwasser als wichtigen Calciumlieferanten nutzen kann. Man muss dort ein bisschen darauf achten, dass die Calciumkonzentrationen in dem Mineralwasser hoch sind. Aber auch über das Mineralwasser lässt sich sehr viel Calcium zuführen.
Jetzt sind nur gerade Hafermilch, Sojamilch und sowas Trend. Da ist das wahrscheinlich nicht mehr drin, ne?
Ja, das ist ein Problem, dass wir beobachten, dass die vegane Ernährung eine ist, die eigentlich eine kalziumarme Ernährung ist. Wie gerade gesagt, kann man natürlich über das Wasser viel Kalzium zuführen, aber man muss schon darauf achten, dass wenn man sich vegan ernährt, Produkte kauft, die Calcium hinzugefügt haben oder Calcium selber hinzufügen, weil eine vegane Ernährung in der Regel nicht ausreicht, die Calciumspeicher ausreichend zu füllen.
Jetzt hatten Sie heute Morgen zu Beginn der Sendung gesagt, ja, Sie haben sich in Vorbereitung erstmal in die Sonne gesetzt wegen Vitamin D. Das wird ja auch manchmal so zugeführt mit den Tropfen. Ja. Wie ist das denn?
Ja, es ist so, dass wir grundsätzlich in den Bereichen, in denen wir leben, also in Deutschland, eine nahezu 100%ige Vitamin D-Unterversorgung haben. Wir schaffen das nicht, das alleine über die Sonnenstrahlung, also es ist gerade das UVB-Licht, was wir brauchen, was wir auch über längere Zeit bräuchten, als es uns normalerweise zur Verfügung steht. Und gerade in den dunklen Monaten, da gibt es ja leider in Deutschland viele von, ist es nicht möglich, ausreichend Vitamin D zu substituieren. Und über die Nahrung ausreichend Vitamin D zu sich zu nehmen, ist bei unserer Art der Ernährung auch schwierig.
Viel Lachs wäre das, oder?
Ja, genau. Wir müssen also gucken, die meisten von uns wohnen ja leider nicht an der See, aber ein hoher Gehalt an Seefisch zum Beispiel in der Ernährung kann den Vitamin D-Spiegel anheben, sodass wir tatsächlich so weit sind, dass wir davon ausgehen, dass unser Gegenüber einen Vitamin D-Mangel hat. Und dass wir dann häufig empfehlen, Vitamin D zu substituieren und dann einzunehmen, um Knochen und tatsächlich auch viele andere Dinge im Körper günstig zu beeinflussen.
Hörerfrage von Rieke, schaffen wir noch. Inwiefern spielen genetische Bedingungen eine Rolle? Die weiblichen Generationen vor uns haben ja kaum Sport betrieben. Und dann fragt sie noch, wie wirken sich Autoimmunerkrankungen aus? Sie selbst hat Hashimoto.
Bei den Autoimmunerkrankungen, also bei Erkrankungen, wo der Körper sich selber angreift, so kann man das vielleicht verkürzt sagen, spielt Cortison häufig eine therapeutische Rolle. Und dann sind wir bei dem gerade Gesagten, dass dieses Medikament den Knochen schwächt. Und eine genetische Disposition gibt es auf jeden Fall. Also es ist, wenn wir Patienten zum ersten Mal sehen, Pflicht zu fragen, hat ihre Mutter immens an Größe verloren, weil dieser Größenverlust ja die Nummer eins der erkennbaren Merkmale ist. Ne? Das, ja. Wir haben ja damals stigmatisierend immer gesagt, der Witwenbuckel. Und wenn eine Mutter bereits einen solchen hatte, respektive immens in ihrem im Laufe ihres Lebens an Größe verloren hat.
Innerhalb kurzer Zeit, schreiben Sie.
Genau, innerhalb kurzer Zeit, dann ist es ein wichtiger Hinweis darauf, dass es möglicherweise eine genetische Disposition gab.
Fürs Gleichgewicht im Körper braucht es natürlich einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt. Professor Henning Kunter bei uns. Warum ist das denn für die Knochen so entscheidend?
Es ist entscheidend für die Knochen, dass dieses Gleichgewicht besteht, weil wir sonst ein Auf- und Abbauproblem haben. Also wenn wir eine nicht eingehaltene Balance in diesen ganz, ganz wichtigen stoffwechselregulierenden Prozeduren haben, dann kann es sein, dass der Knochenstoffwechsel entweder runtergefahren wird oder dass es gewisse Aufnahmeprozesse nicht mehr gibt. Und dadurch schwächen wir unter Umständen dann den Knochen. Und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das auch in unserer Ernährung mit berücksichtigen.
Wie können wir denn darauf einwirken? Weil es gibt ja so Lebensmittel, die täuschen dann erstmal Säure an, sind dennoch basisch.
Genau, also es ist so ein bisschen das, was wir schon zu Beginn gesagt haben. Am besten kriegen Sie es hin, wenn Sie es möglichst ausgewogen machen. Also wenn Sie eine Vielzahl an Gemüsen, eine Vielzahl von biologischen Bestandteilen zu sich nehmen, weil dann gibt es eine Art Selbstregulation dieses Haushaltes. Wenn Sie eine sehr, sehr einseitige Ernährung haben, also wenn Sie immer das Gleiche zu sich nehmen, wenn Sie immer in Ihren Lieblings-Fastfood-Laden gehen und immer das Gleiche zu sich nehmen, dann beeinflussen Sie dieses Säure-Basen-Gleichgewicht. Es ist ja ein Gleichgewicht negativ.
Naja, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Jeden Morgen eine heiße Zitrone, gut oder schlecht?
Generell gut, weil sehr vitaminhaltig, also sehr Vitamin C haltig. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Bestandteil, der nicht besonders den Säurespiegel anhebt, wie man ja allgemein denken würde. Es gibt da Ausgleichsprozesse, die gut funktionieren. Das bedarf aber dann einer gewissen ausgewogenen Ernährung, würde ich es mal so nennen.
Also eine Orange der Zitrone hinterher schicken oder was?
Na, also es ist schon so, dass gerade wenn Sie sich ausgewogen mit Gemüse, wir nennen das ja immer so mediterrane Ernährung, wenn Sie sich darüber so ein bisschen orientieren, Sie das eigentlich gut schaffen, das ist sehr, sehr gut auszugleichen.
Was hat es denn mit diesem Spruch schwere Knochen auf sich? Ist da eigentlich was dran?
Nein, also da ist natürlich eigentlich nichts dran. Aber es ist ja so, dass wir unsere Knochen, und wenn man ehrlich ist, muss man ja sagen, können wir unseren Kindern ja schon mitgeben, was gegen Osteoporose zu tun, unseren Knochen dahingehend beeinflussen können, dass wir den nachfolgenden Generationen schon mitgeben, dass Bewegung ein wichtiger Bestandteil ist, weil durch diese Bewegung, das wissen wir, die maximale Knochenmasse positiv beeinflusst werden kann. Also der Abbau, wenn man das mal so nennen darf, der mit 35 meinetwegen beginnt, der fängt von einer ganz anderen Ausgangssituation an. Und somit können wir schon eine Art schweren Knochen konstruieren, indem wir unsere Kinder nicht von A nach B kutschieren, sondern sie mit dem Fahrrad fahren lassen, laufen lassen, ihnen ein ausgewogenes Sportprogramm anbieten, damit es überhaupt zu einer sehr, sehr hohen Knochenmasse kommen kann.
Also wenn wir alle Statistiken angucken, spricht das gerade eher dagegen, ne?
Das ist leider so, ja. Also ich erlebe es in den Sprechstunden immer wieder, dass maximal übergewichtige und völlig untrainierte junge Menschen in die Behandlung kommen. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dem wir uns stellen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass die nachfolgenden Generationen eine ausreichende Knochendichte überhaupt aufbauen können. Das kriegt man sicherlich nicht hin, wenn man den ganzen Tag am Mobiltelefon Spiele spielt.
Vera aus Trossingen schreibt uns direkt ins Studio, per Mail ins Studio: Wenn ich Krafttraining mache, ist das denn für den gesamten Knochenbau förderlich oder muss ich jeden einzelnen Knochen trainieren, damit er stabil bleibt?
Es ist ja generell so, dass man mit diesem Krafttraining gerade die Brüche verhindern möchte, die die Mobilität einschränken. Und das ist ja allen voran der Oberschenkelbruch, der Oberschenkelhalsbruch. Und deswegen sollten Sie bei Ihrem Krafttraining natürlich ein Augenmerk auf diese Knochen legen. Also gerade die Knochen der unteren Extremität sollten mit dem gesamten Körpergewicht belastet werden. Und ich empfehle meinen Patientinnen immer, dass sie doch den Morgen mit einer Zahnreinigungseinheit auf einem Bein begrüßen sollen. Sie müssen sich halt nur merken, welches ist, damit sie am nächsten Tag das andere nehmen können. Und somit hat man sichergestellt, dass das gesamte Körpergewicht, die gesamte untere Extremität, aber schlussendlich natürlich auch die Wirbelsäule erreicht hat. Und für die obere Extremität, da ist es ja nur der sogenannte Oberarmkopfbruch, der ein relevantes oder eine eindeutige Verbindung zur Osteoporose hat. Da könnten Sie natürlich dann mit Hanteln oder Maximalkrafttraining irgendwas ändern.
Aus Karlsruhe schreibt uns Attila, sitze seit 94 im Rollstuhl und hatte noch nie einen Knochenbruch. Was sollten denn Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer berücksichtigen wegen Knochendichte?
Es gibt ja unterschiedliche Gründe, die zu einer Rollstuhlpflichtigkeit führen. Aber wenn es denn eine Querschnittslähmung im ursprünglichen Sinne ist, dann ist es so, dass die unteren Extremitäten ja nicht mehr benutzt werden können. Also all das, was wir heute schon gesagt haben, Muskelzug, Belastung fällt aus. Und das ist eine besondere Form der Osteoporose, die sogenannte Inaktivitätsosteoporose. Also der Knochen wird nicht mehr benutzt, das merkt der Körper, und der Körper hasst nichts mehr als Ressourcenverschwendung, also nutzt er die Ressource nur noch bedingt. Also die Calcium-Einlagerungen, die ja so wichtig für die Stabilität sind, werden weniger. Und wenn Sie sich einen solchen Knochen im Röntgenbild angucken, ist der fast löchrig. Es ist aber leider so, dass Sie da medikamentös nur geringen Einfluss nehmen können, weil der Schlüsselreiz, und das ist ja der Sinn, warum Bewegung so wichtig in der Behandlung oder in der Vorbeugung der Osteoporose ist, der Schlüsselreiz für den Knochen stabil zu bleiben fehlt, und er sieht also sozusagen keine Notwendigkeit, Calcium einzubauen.
Und wenn wir beim Thema Vorbeugung bleiben, Sie sprechen sogar von Doppelterminen beim Therapeuten. Warum denn das?
Wir hatten ja zu Beginn schon mal festgelegt, dass ja eine gewisse Zeit notwendig ist, um ein aktives Training betreiben zu können. Und wir haben in Deutschland ein System, dass wir 6 Verordnungen über die Krankenkasse abrechnen können, die dann zu jeweilig 20-minütigen Terminen führen. Wenn ich mir das Ganze jetzt bei einer zum Beispiel 80-jährigen Frau vorstelle, braucht die schon mal 5 Minuten, bis sie sich ausgezogen hat. Ja, dann sind noch 10 Minuten Therapieeinheit möglich, um dann 5 Minuten zu nutzen, um sich wieder anzuziehen. Deswegen rate ich meinen Patientinnen grundsätzlich immer dazu, bei der Physiotherapie aktiv nachzufragen, ob es nicht Doppeltermine gibt, weil dann ist dieser Umziehprozess logischerweise nur einmal da.
Und was Sie in Ihrem Buch empfehlen, ist in Sachen Lebensenergie fließen lassen, Tai Chi. Warum ist denn das besonders gut?
Das verbindet halt viele Dinge, die einen Sturz verhindern. Das hat natürlich was damit zu tun, dass diese Sportart sehr gut wissenschaftlich untersucht ist und dass es dafür eine sehr, sehr gute Datenlage gibt. Aber sie haben die haltende Muskulatur, die sie damit trainieren, weil es ja Figuren sind, die sie ja ohne viel Bewegung machen. Sie haben häufig das gesamte Körpergewicht auf einer Extremität, haben wir gerade gesagt, ist gut, den maximalen Knochenstoffwechsel anzuregen. Und ein wichtiger Bestandteil, sie trainieren damit die sogenannte Propriozeption, also die Wahrnehmung des Körpers, und dadurch reduzieren sie ihr Sturzrisiko signifikant.
Sie erleben jetzt so viele Menschen tagtäglich, die Probleme mit ihren Knochen haben. Haben Sie sich ein Ritual angeeignet für Ihren eigenen Körper, was Sie täglich machen in Sachen Knochenschutz?
Grundsätzlich versuche ich, mich an tatsächlich die eigenen Maßregeln, die ich aufgeschrieben habe, zu halten. Also ich benutze so gut wie keinen Aufzug. Ich denke, dass ich mich auch sehr ausgewogen und vielleicht einer mediterranen Lebensweise entsprechend ernähre. Ich benutze kein Auto, ich fahre immer Fahrrad, Und sicherlich ist es dadurch möglich, auch die Muskulatur so stabil zu halten, dass sie den Knochen weiter fördert und aufbaut.
Fahrrad alleine reicht nicht, habe ich heute Vormittag gelernt, sondern da kommt das Hanteltraining
genau, noch dazu. Es muss natürlich noch ein bisschen was ergänzt werden. Das sind ja jetzt nur die unteren Extremitäten, die natürlich maßgeblich beim Stoßrisiko beteiligt sind. Aber sie müssen über kurz oder lang die Hälfte der Zeit mit Krafttraining verbringen, auch wenn es noch so langweilig ist. Aber es gibt ja wunderbare Sendungen, die man auf einer Plattform runterladen kann, die man ja hören kann, während man dieses Krafttraining macht.
Zum Beispiel?
Wüsste ich gar nicht, was ich da nennen sollte.
Es wären Leute, hätte ich jetzt gesagt,
natürlich.
Die Nenner an dieser Stelle. Also herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.